ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Zoo Zajac.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Pokémon Go. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ja, mit einem herzlichen Rambo-Zambo begrüße ich euch hier heute bei Too Many Tabs, der Podcast in der ARD-Mediathek, wo sich Caro Worps und ich, Miguel Rubitzki, sich jede Woche treffen, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen. Das wisst ihr ja aber mittlerweile. Heute ist bei uns gerade Offenlegung, während wir aufnehmen, gerade noch Sonntag, der 23. Februar. Wir stehen, während wir diese Aufnahme machen, kurz nach den Hochrechnungen, 2 Stunden, wir haben jetzt gerade 20.04 Uhr, um genau zu sein. Und ja, verbringen jetzt hier heute diesen Wahlabend gemeinsam hier.
Wir nehmen hier heute am Wahlsonntag auf und schielen mit einem Auge immer mal wieder hier auf die Ergebnisse von den Hochrechnungen. Aber ehrlich gesagt, ich kann es auch einfach langsam nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann die Gesichter alle nicht mehr sehen und ich kann auch keine TikToks mehr sehen und auch keine Rambo-Zambo mehr hören.
Es reicht. Da hat jetzt wirklich Stefan Raab auf den letzten Metern nochmal mit Rambo-Zambo der CDU einen Viral-Hit verschafft.
Ganz ehrlich.
Hallo. Und einen Shared-Post mit Friedrich Merz gemacht.
Ja. Naja. Das muss nicht sein. What is going on, ey?
Ja, wir haben hier noch einen dritten Laptop aufgeklappt, wo nebenbei Jörg Schönborn Diagramme analysiert und da haben wir jetzt mal so einen kleinen Blick drauf. Aber die Zahlen werden sich ja wahrscheinlich bis Mittwoch, wenn die Folge hier erscheint, noch ein bisschen ändern. Aber ich habe trotzdem gesehen, gerade noch auf X, formerly known as Twitter, dass hier bei den Jungen, bei den 18- bis 24-Jährigen, hat die Linke extrem zugelegt, 17 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl und ist auf 25% gekommen. Und die AfD hat aber auch zugelegt mit 13 Prozentpunkten mehr und ist bei 20% gelandet, während alle anderen ins Minus gegangen sind von den Prozentpunkten her, außer die Union, die hat so +3. Also es fühlt sich einfach so an, als würden die Jungen einfach das wählen, was gerade bei denen viral im Algorithmus ist. Sehr
polarisiert.
Sehr gespalten, in beide Richtungen. Irgendwie scary. Das ist
so, super gruselig.
Es war ja total warm heute, zumindest in Köln. Es war so ein bisschen frühlingshafte Temperaturen mitten im Februar und es waren wirklich viele Leute auf der Straße. Ich habe dann nach meinem Wahlgang, habe ich dann nochmal einen Spaziergang durch die Kölner Innenstadt und durchs belgische Viertel gemacht, habe mir dort meinen traditionellen Wahlkuchen geholt, den man ja immer auf die spießigste Art und Weise nach dem Wählen irgendwie essen muss.
Ich wollte auch Kuchen kaufen, war ausverkauft, siehste mal.
Aber in deiner Schule oder wo warst du?
Im Bäcker um die Ecke, da gab es keinen Kuchen mehr und genau, ich war in der alten Schule, war ich.
Okay.
Was haben wir denn heute vor? Nun, es ist wieder HörerInnen-Folge, weil ihr zu Hause habt ja auch immer zahlreiche Tabs offen und die schickt ihr uns ja immer ganz fleißig per Mail und zum Beispiel bei Instagram und da pflügen wir uns häufig regelmäßig durch unsere Postfächer und picken Sachen raus, die wir dann hier auch besprechen. Wir haben uns beide wieder Tabs ausgewählt von euch.
Oh ja, das will ich wohl meinen.
Ja, zu denen kommen wir später. Aber erstmal Feedback. Miguel, du hattest ja neulich Tabs offen zu AnimateurInnen, zum Beruf des Animateurs, der Animateurin. Und da kamen wir irgendwann drauf, dass da wohl viel gebumst wird untereinander.
Ja, die hängen ja viel aufeinander. Ja. Die lernen nicht so viele Leute kennen. Es gibt diese goldene Regel angeblich, dass man als AnimateurIn nicht mit den Gästen des jeweiligen Urlaubsclubs schlafen darf. Also die kennen nur sich untereinander und müssen da sehr, sehr viel Zeit verbringen. Deswegen lag die Vermutung nahe und wir haben dazu aufgerufen.
Das Verbot macht es ja so spicy.
Wir haben dazu aufgerufen, ob vielleicht Leute in unserer Hörerschaft einmal in diesem Beruf gearbeitet haben oder sonst irgendwelche Berührungspunkte mit diesem Beruf haben und uns vielleicht sagen könnten, ob da denn nun viel gebumst wird.
Ja, wir wollten, dass das verifiziert wird. Und dann kam einen Tag später...
Wir sind ja Journalisten.
Ja, genau. Und dann kam einen Tag später tatsächlich schon eine Mail ins Postfach geflattert mit dem Betreff Bestätigung, es wurde viel gebumst.
Ja, richtig.
Ja, da hat uns eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte,
komisch, warum denn?
Die war 10 Jahre lang selbst Animateurin bei einem Ferienclub. Erstmal die Bestätigung, ja, Piratenmittwoch ist a thing, gab's dort auch. Dann wurde auch tatsächlich, hat sie geschrieben, es wurde unglaublich viel miteinander geschlafen. Bevorzugt untereinander, die Animationsleitung hat da auch munter mitgemacht und manche von den Männern auch verbotenerweise mit weiblichen Gästen.
Sie hat das dann mit dem sogenannten Big Brother-Effekt erklärt, dass man dann viel aufeinander hängt und Wochen bis Monate lang eben auf dem gleichen Gelände ist. So ähnlich, wie wir uns das schon gedacht haben, also eigentlich bestätigt.
Und sie hat dann irgendwann angefangen, ein Diagramm zu zeichnen, um den Überblick zu behalten, wer mit wem gerade was am Laufen Das fand ich auch sehr
lustig.
Um
den Überblick zu behalten.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch die Nachricht bekommen von einer Person, die selbst das Ergebnis einer Robinson-Love-Story ist. Also ihre Mutter war Animateurin und der Vater war ihr Vorgesetzter. Also da wurde quasi sogar innerhalb der unterschiedlicher Hierarchiestufen miteinander geschlafen und scheinbar Kinder gezeugt, die irgendwann unseren Podcast hören können und uns antworten, wenn wir auf sowas fragen. Ja, das ist doch schön. Und was ich auch sehr, sehr lustig fand, also neben diesen ganzen herrlichen Bumserei-Geschichten, die wir jetzt hier nicht alle ausbreiten können, war dann auch der Einblick darin, dass es tatsächlich wohl sehr, sehr viel Ellenbogen gibt in diesem ganzen Kosmos der Robinson-Club-Showwelt. Also wenn es da Musicals gibt und so, gibt es wohl viele Spannungen untereinander und so ein gewisser Konkurrenzkampf. Da kann ich auch mal aus einer Mail zitieren. Da schreibt eine Person: Es ist das Highlight einiger Menschen, ihr Musical-Ich einmal im Jahr in einem Robinson-Club zu zeigen. Das ging sogar so weit, dass viele mit ihren eigenen Kostümen angereist sind und es einen regelrechten Kampf um die Hauptrolle gab. Das Ganze ist so eskaliert, dass Robinson die Erwachsenen-Shows komplett verbannt hat. Deshalb stehen heute nur noch Animateure auf der Bühne. Also es gab scheinbar mal eine Zeit, in der extra SchauspielerInnen angereist sind für diese Shows, die dann aber sich so verhalten haben, dass das Ganze abgeschafft wurde und jetzt die AnimateurInnen selber noch die Shows machen.
Das gibt's ja nicht.
Also fand ich sehr interessant. Sehe ich irgendwie so eine geile Glee-artige Sitcom dazu, wie die sich gegenseitig hier mit dem Brecheisen die Beine brechen, um irgendwie das Phantom der Oper im Robinson-Club
Evita
zu
sein. Ja, und ich tatsächlich hat noch eine Hörerin geschrieben, die für die Betreuung der Kinder in der Mini-Disco zuständig war. Und sie musste auch so ein Vorstellungsgespräch durchlaufen, wie du es gezeigt hast in deinem Tab. Und dort musste sie vor 3 Vorgesetzten und circa 10 MitbewerberInnen das Kika-Tanzalarmlied tanzen und singen, in Klammern ohne Musik.
Klingt nach Spaß.
Schrecklich, ja. Und auch sie hat geschrieben, dass das Team immer kleiner wurde, je länger diese Zeit dauerte, wegen Herzschmerz und Ego-Problemen. Also es scheint wirklich ein Haifischbecken zu sein.
Interesting, interesting. Ja, und neben diesem ganzen AnimateurInnen-Gossip wurde uns auch etwas geschickt. Sehr, sehr häufig von sehr vielen Leuten ist das aufgefallen. Zum Thema Bräuche. Stichwort der Erbsenbär.
Ja, der Erbsenbär. Den haben wir wohl jetzt inzwischen gesehen. Der wurde uns hundertfach eingeschickt. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben über Bräuche jetzt hier schon öfter gesprochen. Skurrile Bräuche aus allen Ecken Deutschlands und der Dachregion.
Die meistens problematic sind.
Ja, aber der Erbsenbär, der scheint irgendwie lieb und wholesome zu sein. Da gab es nämlich beim MDR, glaube ich, war das ein Bericht. Können wir mal reingucken auch.
Irgendwie niedlich, dass da am Sonnabend durch Oberkatz wackelte. Der Erbsenbär wird jedes Jahr aus dem Käfig gelassen, um den Winter zu vertreiben. Der Bärenführer passt auf, dass nichts passiert. Aber eigentlich ist der Erbsenbär ganz lieb, nur ein bisschen grummelig. Wer mit ihm tanzt, hat Glück im kommenden Jahr. Die Musik dazu machen die Oberkatzer gleich selber.
Toll.
Also es sieht aus wie so ein großer Heuhaufen.
Ein Heuhaufen auf 2 Beinen.
Und mit dem kann man wohl tanzen. Und der ist etwas grummelig, aber lieb. Also es sind scheinbar, ich habe mich jetzt nicht näher mit diesem Brauch beschäftigt, aber scheinbar gibt es auch Liebebräuche.
Ja, der Erbsenbär, der entschädigt komplett die Wahlergebnisse aus Thüringen dieses Jahr. Wir freuen uns darüber sehr. Und Miguel, was hast du dir denn jetzt hier rausgepickt aus der Hörerinnschaft?
Mein Tab kommt heute von unserem Hörer Hajo.
Hallo Miguel, hi Caro, hier ist euer treuer Hörer Hajo aus Dresden. Und es freut mich voll, dass ich euch von meinem Tab überzeugen konnte über die größte Zoohandlung der Welt in einfach fucking Duisburg. Jo, ich wünsche jetzt allen ZuhörerInnen ganz, ganz viel Spaß beim Abstieg in die Zoo-Zahljagd-Psychose.
So. Dankeschön.
Vielen Dank. Da kann man sich ja jetzt vielleicht schon so ein bisschen was drunter vorstellen unter dem Wort Zoozajak. Caro, wir hatten hier schon Tabs zu Affen in Brandenburg, zu Löwen an Filmsets in Hollywood, zu Dieven, die ihre Krokodile aus Versehen mit Champagner getötet haben, Bären im Krieg und so weiter und so fort. Was haben alle diese Tabs gemeinsam?
Den Tieren ging's nicht gut.
Richtig, sie sind moralisch höchst verwerflich und highly problematic. Und das ist auch zugegebenermaßen beim Zoozajak so, den uns Hajo geschickt hat. Alles, was wir heute hier besprechen, ist tierschutzmäßig wirklich fragwürdig und wurde bereits auch schon vielfach kritisiert. Vor diesem Laden, das ist ein Zoogeschäft, wurde demonstriert und wird von uns, nur weil wir das jetzt hier besprechen, nicht unterstützt. Das möchte ich hier einmal ganz klar sagen.
Wir sind auf der Seite der Tiere.
Aber diese Geschichte ist eben halt trotzdem sehr unterhaltsam von diesen exzentrischen Tierfreunden, die sehr, sehr faszinierend ist. Aber wir selber reden ja nur, wir quälen die Tiere ja nicht selber. Wir reden ja jetzt nur drüber.
Also Zoo Zajac, es geht hier nicht um einen Zoo, sondern um eine Zoohandlung.
Es ist laut Guinness Buch der Rekorde die größte Zoohandlung der Welt und sie ist mitten in Duisburg. Wusstest du das?
Nein.
Ich nämlich auch nicht. Und ich muss auch dazu sagen, diese Zoohandlung gibt es bald nicht mehr, denn, und da können jetzt alle TierschützerInnen, die uns zuhören, entspannt ausatmen, der Laden befindet sich gerade im Schlussverkauf und wird bald dicht gemacht. Und damit endet, wie ich auf ruhr24.de gelesen habe, eine Ära. Mhm. Also wer jetzt noch schnell einen Hund, eine Katze oder eine Mördermuschel, ein Axolotl oder Krokodile oder Erdmännchen oder aber auch ein Albinostör haben will, das sind alles echte Tiere, die man unter diesen höchst fragwürdigen Umständen dort erwerben
aber
kann.
Aber Tierschlussverkauf klingt auch nicht geil.
Nee, die werden jetzt nochmal so verramscht.
Alles muss raus.
Alles muss raus.
Albinostör?
Ja, der muss
alle
raus.
Alle Störe müssen raus.
Alle
du kannst doch keine Erdmännchen kaufen. Und Krokodile?
Sehr wohl.
Okay.
Bis März noch. Also du musst dich ranhalten.
Ja,
im März wird er dicht gemacht. Und das führte wohl bisher auch schon zu interessanten Szenen. Hier eine ganz frische Meldung vom letzten Freitag. Ich habe einen Artikel gefunden der Rheinischen Post, wo ich die Schlagzeile gelesen habe. Schlussverkauf bei Zoo Zajac in Duisburg. Kunde soll Mitarbeiterin wegen verfallener Gutscheine gewürgt haben.
Oh.
Also da sind die Leute sichtlich aufgebracht. Der wird jetzt gerade geschlossen, weil sie insolvent gehen und dementsprechend die Gutscheine nicht mehr.
Und Würgeschlangen sind nicht das größte Problem, sondern aufgebrachte Kunden mit
Gutscheinen. Ja, Würgeschlangen-Fans wahrscheinlich.
Ja, okay.
Ja, an dieser Geschichte lässt sich jetzt schon so ein bisschen ablesen, dass dieser Laden durchaus einen speziellen Menschenschlag anlockt, weil es eben ein Paradies ist für Leute mit einem extrem exzentrischen Haustiergeschmack. Und der Laden wird nun, wie gesagt, geschlossen. Zum einen, weil sich so über die Jahre die Moral Vorstellungen von der Gesellschaft, wie man eben Tiere zu halten hat zu Hause, geändert haben, so wie Zirkusse ja auch vermehrt auf Tiere verzichten, aber zum anderen eben auch, weil dem Laden das Geld fehlt, nachdem der Besitzer, der Erfinder und Namensgeber von Zoo Zajac, Norbert Zajac, 2022 verstorben ist. Soweit die Hard Facts.
Guido Maria Kretschmer, halt dich ran.
Genau, also wir müssen
mit seinen vier Windhunden, da geht doch noch was.
Also da wird jetzt vielleicht noch ein fünfter Windhund, wird er da noch schnell bis März raushandeln können. Ja, allerdings hat 2020, also zwei Jahre bevor Norbert Zajac gestorben ist, ein Kamerateam von Spiegel TV alles feinsäuberlich mitdokumentiert, was in diesem Laden da vor sich gegangen ist und eine sehr sehenswerte Doku daraus gemacht, die mir eben Hajo zugeschickt hat und die ich mir jetzt nochmal komplett angeguckt habe. Und es ist wirklich eine fette, fünfteilige Dokumentation.
Okay.
Fünfmal a 45 Minuten, die habe ich mir heute alle reingefahren.
Purer
Wahnsinn. Von Spiegel TV. Und ich konnte mir auch nicht unbedingt alles angucken, weil da so viele haarige Spinnen und schuppige Reptilien sind. Da musste ich ein bisschen skippen. Aber die Geschichten, die da drin erzählt werden, wirklich das Material, aus dem Too Many Tabs gemacht wird.
Ich stelle mir jetzt diesen Besitzer so ein bisschen Joe Exotic-mäßig vor, ehrlich gesagt. So ein
es ist tatsächlich so. Ich habe auch den Tiger Eindruck, King. Diese Dokumentation kam ja 2020 raus über Joe Exotic von Netflix und diese Doku von Spiegel TV so kurz danach. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich da ein bisschen haben inspirieren lassen, weil Norbert Zajac ist tatsächlich so ein bisschen Joe Exotic-mäßig drauf und führt diesen riesigen, überdimensional großen Zooladen mit seiner Frau Jutta gemeinsam, ist umringt von den exotischsten Tieren und Norbert ist auch vom Typ her, ich sag mal, ein Unikat und ein Sprücheklopfer. Das merkt man auch schon an so einem Zusammenschnitt von Sprüchen, die er direkt in dem Intro der Dokumentation immer wieder sagt. So fängt diese Doku immer an.
Inhaber Norbert Zajac ist passionierter Tierhändler und einer der letzten seiner Art.
Hallo. Mein Grundsatz im Leben ist also sowieso, wir machen nicht das, was andere machen.
Ich bin nicht nur normal verrückt, ich bin ganz verrückt.
Ich bin halt ein schriller Typ und ich kleide mich auch so.
Da hat er sich jetzt so selber vorgestellt, Norbert Zajac.
Er ist positiv bekloppt und hat immer T-Shirts an mit den Gesichtern von Tieren drauf.
Ja, das ist sein Markenzeichen. Ja. Daran merkt man auch schon, dass er eben das Konstrukt Zoohandlung nicht nur führt, sondern lebt.
Mhm.
Und er hat immer zu den passenden Tieren, die er an dem Tag füttert oder vor die Kamera irgendwie zerrt und präsentiert, hatte er unterschiedliche T-Shirts an, die er auch in dem Laden verkauft. Man kann sich sein individuelles Tier-T-Shirt drucken lassen. Essen. Das ist nur eins der vielen unglaublichen Angebote, die in diesem Laden
und
sind.
Und keine Werbung für Zoo-Zayaga.
Und keine Werbung, aber es ist einfach ein Monstrum, allein von den Zahlen her unglaublich. 12.000 Quadratmeter, knapp 200 MitarbeiterInnen. Er fährt dann da jeden Tag mit so einem Elektroroller durch, weil er nicht so gern laufen mag, und legt da im Jahr 4.000 Kilometer zurück. So. Da staunst du, ne? Da staunst du, ja. Ne? Und er erzählt auch eben, dass es so eine Origin-Story bei ihm auch ist, ne? Dass er als Kind schon so Hamster gepaart hat und die dann gezüchtet und irgendwie verkauft. Also der Mann hat eine Passion, und diese gipfelte eben darin, dass er 2004 diese Fertigungshalle für Matratzen in Duisburg gekauft hat und umfunktioniert hat zu diesem Laden.
Es ist ein krasser Vibe, es ist jetzt hier keine kleine Hamsterzucht, das sind wirklich Gänge.
Es sind
also
riesige
Gänge mit, was man da jetzt gesehen hat, glaube ich, Terrarien, Aquarien, Käfige. Also man kennt ja so kleine Tierhandlungen, wo man schon mal vorbeikommt. Oder
Fressnapf oder sowas.
Fressnapf oder was es früher gab im Rheinland.
Katz und Pfote.
Knauber gab es früher. Es ist eigentlich so ein, ja, wo es so Bastelzeug und sowas gab. Und da gab es immer eine Ecke mit Tieren, die einem mir immer schon super leid taten, weil die da so in so eine Ecke gepfercht waren. Aber hier ist wirklich eine riesige Lagerhalle mit Gängen und Korridoren voll mit Tieren. Das ist unglaublich.
Es gibt Faultiere, es gibt Warane, es gibt Garnelen, es gibt Nerze, es gibt Hühner, es gibt ein Kapibara für 8.000 Euro, es gibt die ein oder andere sulawesische Segelechse, es gibt alles. Und alles von allem gibt es auch T-Shirts.
Ja, aber stopp, es gibt doch in Deutschland, du darfst doch jetzt so Wildtiere, darfst du doch gar nicht kaufen und halten. Also Zoos, klar.
Ja, Sondergenehmigung.
Okay, Stichwort Sondergenehmigung.
Stichwort Sondergenehmigung. Ja, der darf das alles. Das geht da wohl mit rechten Dingen zu.
Also
der
darf
angeblich
das verkaufen, und der darf jetzt irgendwie Mirko von um die Ecke sich einen sulawesischen Waran holen.
Unter bestimmten Bedingungen. Also das kommt in dieser Dokumentation durchaus auch vor, dass man dann gewisse Papiere braucht oder Sondergenehmigungen vom Amt. Aber irgendwie kriegt man das dann doch hin, dann die sulawesische, was war es eben, Segelechse dann doch irgendwie mit nach Hause zu nehmen und sich noch ein T-Shirt obendrauf. Und das ist eben Norbert Zoyak. Das ist der ganze whole Character. Er hat auch ein Porsche, aber mit so Schlangenmuster und Kuscheltiere von sich, die er auch im Laden verkauft. Also er vermarktet sich auch als Person, als Norbert. Kuscheltiere,
okay.
Genau.
Er ist ein kultiger Typ.
Er ist ein kultiger Typ und fährt da eben so rum mit diesem Motorradfahrrad da durch seinen Laden und besucht die Tiere und wird dabei von der Kamera begleitet. Zum Beispiel eben Frieda und Lennox, die Faultiere. Wer seinen YouTube-Kanal Norberts Welt verfolgt, der weiß auch, dass es da mittlerweile Nachwuchs gibt, nämlich das Faultier Fridolin. Die sind aber unverkäuflich und sind mehr so Maskottchen dieses Ladens, dass man da eben fast mehr Tiere sehen kann als in einem Zoo und davon eben 3.000 verschiedene Tierarten kaufen kann. Unter anderem auch diese hier.
Vor einem Jahr habe ich einen Schwarm angeboten bekommen von ganz kleinen Piranhas. Und da habe ich gedacht, wir ziehen einmal selber Piranhas groß. Und wenn man so sieht, wie groß die sind, ich habe hier, glaube ich, gerade ein 2-Euro-Stück, ne? So groß waren die Piranhas vor einem Jahr. So viel wachsen die in einem Jahr im Aquarium.
Ich habe ein Schwarm Piranhas angeboten bekommen. Finde ich schon irgendwie so einen geilen Satz. Also wirklich. Ja, und by the way, dieser YouTube-Kanal, den ich gerade erwähnt habe, der ist wirklich auch ein Besuch wert, neben diesen fünfteiligen Dokumentationsschnipseln, die ich hier mitgebracht habe. Da gibt es dann nämlich zum Beispiel so Videos mit Titeln wie Storytime, Rotfeuerfisch tötet Norbert Zayak dreimal. Mhm. Da erzählt er, dass er einen Rotfeuerfisch füttern wollte und der ist dann aus dem Aquarium gefallen. Und weil er Angst hatte, hat er seinen Stachel rausgehalten. Und der ist ihm dann auf die Hand gefallen. Dann hatte er einen Stich, einen giftigen Stich in der Hand. Und dieses Gift ist dann ihm bis in den Brustraum gezogen. Und er konnte das irgendwie spüren. Er hat versucht, das mit heißem Wasser zu reduzieren, weil er hat ja natürlich schon viele Krokodilsbisse und alles Mögliche schon hinter sich. Und deswegen hat er dieses Gift nicht so ernst genommen. Hat dann aber doch von seiner Frau den Krankenwagen holen lassen und ist dann wirklich im Krankenhaus dreimal gestorben und wurde wiederbelebt. Wegen dieses Gifts.
Also, was
das
man
erzählt
jetzt,
er so lustig als Geschichte.
Also was man jetzt nicht verleugnen kann, also er hat eine Passion.
Er hat auf jeden Fall eine Passion. Und das muss natürlich auch alles gut organisiert und gepflegt sein. Und deshalb gibt es in diesem Geschäft auch eine Tierarztpraxis. Im Geschäft mit allen Impfungen und allem drum und dran. Also wenn du dir dann da jetzt ein Äffchen kaufen willst, dann kriegst du alle Papiere und alle Impfungen gleich mit. Es gibt eine hauseigene Mehlwürmer-Apfelstation. Es gibt eine Hundewaschanlage und die Wohnung von Norbert und Jutta ist auch direkt an das Geschäft angelegen. Also er wohnt da praktisch. Und diese Dokumentation begleitet dann Norbert eben dabei, wie er unterschiedliche ZüchterInnen besucht, zum Beispiel um einen Strauß zu kaufen oder ein Krokodil aus Privatzüchtung oder wie er eben sein YouTube-Format Norberts Welt produziert oder aber auch vor seinen MitarbeiterInnen sitzt und ihnen neue Ideen pitcht, zum Beispiel diesen Katalog hier. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene.
Diesmal machen wir was Verrücktes. Wir haben ein Papiermuster gemacht. So stelle ich mir vor, soll das Katalogpapier sein, was wir dieses Jahr drucken. Das heißt, ein richtiger Hardcover. Ja. Und so soll der dann quasi aussehen. So haben wir uns das vorgestellt. Und wir machen den Norbert auf dem Titelbild. Dass ich jetzt der Norbert bin, ist halt so passiert.
Der Norbert, er redet von sich in der dritten Person.
Der Norbert auf dem Titel.
Und das
jetzt
Titelbild.
Machen wir mal was Verrücktes. Alles vorher war nix.
Und dieses Titelbild, das können wir auch mal gemeinsam beschreiben. Also man sieht den Norbert auf dem Titelbild.
Mit einer Schlange um die Glatze gewickelt. Und drumherum, ja, guckt mal so ein Terrier, guckt mal rein, ein Hamster.
Man sieht Nerz, also unterschiedlichste Tiere da rumgefotoshoppt. Und er steht aber auch in so einem Wasser. Also er ist so tiernah wie möglich dargestellt. Und dass der Norbert jetzt da nun mal drauf ist, das ist jetzt halt nun mal so passiert. Ist halt jetzt nun mal so. Und dieses Heft hat wirklich einen Kostenaufwand wieder mal von 250.000 Euro. Also es wundert einen nicht, dass die dann irgendwann in finanzielle Notlage geraten sind. Mit ihm eben als Logo auf dem Cover und noch mit einer Cartoon-Version von sich selbst auf jeder Seite in diesem Katalog. Also er baut sich wirklich wie so eine Art Mickey Mouse selber auf. Da fragt man sich wirklich dann schnell, what the fuck, was ist los im Zoo Zajac? Auch solche Szenen hinterlassen eher ein, ich sag mal, ungutes Gefühl bei mir.
Diese Capybaras hat Norbert Zajac im vergangenen Jahr aus Peru importiert.
Die hatten so alle Krankheiten dieser Erde in sich, Darmparasiten, Würmer. Und da haben auch unsere Tierärzte Spaß gehabt. Dann waren ein paar ganz neue Würmer drin, die wir hier noch nie gesehen haben. Auf alle Fälle dauert normal so eine Quarantäne, ich sag mal eine Woche, 10 Tage und fertig. Aber das war doch so eine hartnäckige Geschichte. Die mussten über 2 Monate in der Quarantäne bleiben. Bis wir also wirklich sagen können, Blut ist okay, Kot ist okay, alles ist sauber.
Also erstmal, Capybaras sind sausüß, arschsüß, die können wirklich gar nichts dafür.
Wie süß sind die?
Arsch. Aber also deswegen habe ich ihn gefragt, das kann ja nicht sein, dass man diese ganzen Wildtiere erwerben und halten darf.
Da haben
sich
die Tierärzte gefreut.
Ja. Stichwort Zoonosen. Das ist ein riesiges Thema. Menschen sollen halt nun mal gewissen Wildtieren nicht zu nahe kommen, weil das ist nicht gut und das kann in Krankheiten und Pandemien und was auch immer alles auslösen. Wie zum Teufel macht er das und wie kriegt er diese ganzen Sondergenehmigungen? Das frage ich mich wirklich.
Das frage ich mich wirklich auch, weil das ist ja jetzt bei dieser Masse an Tieren wirklich eine riesige Aufgabe,
ja,
dass bei jedem Tier...
Ja, da hast du dann Capybara, was alle Krankheiten hat, die man
Würmer,
sich vorstellen
die hatten wir
kann.
Hier noch gar nicht. Der freut sich darüber wie so ein neues iPhone. Ja. Wir hatten hier neue Würmer, die hatten wir hier noch gar nicht. Da haben die Ärzte sich gefreut.
Ja, daneben sitzt ein Krokodil, was von ganz woanders kommt. Dann hast du daneben die Mehlwurmstation. Und ich auch. Mehlwurm unverpackt. Ganz und dann noch irgendwie ein Faultier daneben. Das kann ja nicht gut sein.
Es kann da nicht wirklich mit rechten Dingen zugehen. Also es wird natürlich zu Recht dagegen immer mal wieder demonstriert und vielseitig kritisiert. Aber trotzdem ist das ja nicht der einzige Laden, sondern es gibt da eine ganze Welt dahinter. Das ist mir dann auch erst in Folge 5 dieser Dokumentation bewusst geworden, in der Norbert mit seiner Frau Jutta zu einer Tiermesse fährt, wo er sich freut wie ein Schneekönig, weil er da die neuesten Gadgets und Zubehör und alles Mögliche ausprobieren und mit seinem eigenen Auge sehen kann, um dann eben wieder Sachen für seinen Laden einzukaufen. Und er freut sich auf diese Reise, während Jutta das Ganze eher so wahrnimmt.
Purer Stress. Mein Mann, der hält sich an jedem Stand unheimlich lange auf. Der redet und redet und hört nicht auf zu reden. Und der sitzt schön bequem auf seinem Moped und wir müssen da stehen.
So, und Jutta finde ich irgendwie eine Queen.
Jutta hat's gewiss nicht leicht.
Jutta hat es wirklich gewiss nicht
die
leicht.
Die musste bestimmt noch zu Norberts Lebzeiten in Norbert Bettwäsche schlafen.
Richtig, und immer mit so einem Norbert Kuscheltier im Arm. Naja, jedenfalls fahren die beiden zu dieser Messe und da gibt es wirklich unendlich viele Tierprodukte, die zu dieser Zucht von sämtlichen Tieren präsentiert werden. Und da habe ich auch ein echtes Highlight für dich mitgebracht. Für Fans der Folge der Hühnerbrillen habe ich hier was ganz Besonderes gefunden.
Das sind unsere neue Hühnerwarnwesten. Die sind dafür gedacht, dass zum Beispiel Greifvögel nicht so eher draufgehen auf die Hühner oder andere Wildtiere. Die sind dadurch ein bisschen abgeschreckt. Und vor allem halt auch, dass wenn man einen Ausbüchserhuhn hat, dass dieses von Radfahrern gesehen wird.
Warnwesten für Hühner. Ja. Damit die von Radfahrern gesehen werden, wenn es ausgebüxt ist. Finde ich irgendwie süß. Die sehen dann aus wie so kleine Hühnerschülerlotsen. Ja.
Es ist süß und problematic.
Richtig, beides in einem. Ich habe wahnsinnig viel gelernt darüber, wie groß diese Branche der Zoohandlung ist und wie problematic auch alles dahinter. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Doku mit am interessantesten fand, eben diese Fahrten zu den TierhändlerInnen oder zu den PrivatzüchterInnen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass in so deutschen Kleinstädten Menschen existieren, die privat Alligatorenbecken im Keller haben und diese züchten. Aber es ist tatsächlich so. Und Norbert fährt dann zu denen hin und kauft da die Alligatoren ein. Und auch die KundInnen, die in der Doku gezeigt werden, das sind ja, die nennen sich ja selber schon auch Tierliebhaber, auch wenn es jetzt nicht die tierfreundlichsten Umstände sind, die sie da unterstützen. Aber einen davon fand ich besonders drollig, möchte ich mal sagen. Es ist offensichtlich ein Hesse, der sich für eine asiatische Fühlerschlange interessiert und direkt 6 Stück davon kaufen will. Und da findet ein Dialog statt in dieser Dokumentation, den ich so funny fand, dass ich den leider komplett zeigen muss. Das ist jetzt wirklich aus dieser Dokumentation 1:1 so und kein Badesalz-Sketch.
Ich hätte gern 6.
Pass auf, ja, pass auf. Guck dir, wie er redet.
Tja, am besten wären ja alle 6, ne?
Da möchten wir uns das, die schönen Raritäten jetzt komplett leer räumen.
Ja, wenn ich jetzt eine da lasse, ist ja auch blöd, ne?
Ja, klar. Ja,
ich meine, die sitzt jetzt hier 3 Wochen so tipptopp zusammen.
Ja.
Und die eine hat auch schon hier Anstalten gemacht. Hier, das ist jetzt das Weib. Ja, und das Männchen, sehen Sie das, die fängt an zu paaren hier.
Ja.
Man sieht das, das ist vorhin mir schon aufgefallen, dass sich da was tut. Guck dir das mal an hier, die paart die jetzt. Guck mal, die hat eben gezuckt schon. Jetzt umringelt die. Das ist ja, guck mal hier, wie die schnüffelt. Jetzt geht sie oben auf den Kopf, dann wird sie beleckt. Und hinten der Schwanz. Ich würde ja verrückt werden, wenn die sich jetzt paaren würden. Das wäre ja der Knaller, gell? Da habe ich ja einen Glückskauf gemacht, wenn ich die jetzt mitnehme. So wie das aussieht. Guck dir das mal an hier.
Das wäre doch der Knaller, wenn die sich jetzt paaren täte. Das wäre der Knaller. Jetzt, wo Spiegel-TV einmal da ist. Fühlerschlangenpaarung.
Jetzt, wo die da so tipptopp zusammensitzen.
Ja, aber wo er recht hat, er kann jetzt nicht 5 Fühlerschlangen kaufen und eine da lassen. Die sind ja schon vielleicht so eine Art Clique.
Ja, irgendwie. Die hat er auf jeden Fall alle mitgenommen.
Was macht jetzt dieser Hesse mit 6 Fühlerschlangen bei
sich? Die paaren sich jetzt in Wiesbaden irgendwo.
Ich kann das nicht glauben. Das sollte verboten sein. Es ist, glaube ich, eigentlich verboten.
Wahrscheinlich ist es verboten und wie gesagt, der Laden wird ja jetzt auch dicht gemacht. Es ist jedenfalls eine super kuriose Welt zum Angucken, wie da die Schlangen tipptopp beieinander sitzen.
Stell dir vor, du gehst nach Hause mit irgendwie, du hast irgendwie einen neuen Partner, neue Partnerin und dann lernt ihr den Vater kennen in Hessen und dann kommst du da rein und dann sitzt da 6 Fühlerschlangen in der Ecke.
Die sich paaren, ey, guck mal, wie die da so tipptopp beisammen sitzen.
Das wäre ja stark, wenn die sich jetzt hier paaren.
Das wäre ja jetzt echte Knalle, ne? Also, das fand ich einfach so geil. So eine geile Szene. Aber ja, natürlich ist es alles problematisch. Schließt diese Läden, schließt Zoos allgemein, die kann man eh abschaffen. Lass die Tiere frei, das ist nicht zu unserem Vergnügen gemacht. Und auch das Argument, dass dann Kinder nicht wissen, wie eine Giraffe aussieht und so weiter, kann man alles ehrlicherweise im Internet und im Fernsehen sehen. Braucht man nicht diese Läden, braucht man keine Zoos. Es gibt alle 5 Doku-Teile auf YouTube. Das könnt ihr euch mit euren Kindern gerne angucken. Da sieht man alle Tiere der Welt. Zeigt das euren Kindern und gebt das Geld nicht den Zoos, sondern lieber für was Anständiges aus. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall trotzdem, es war ein schöner Watch auf jeden Fall, diese Doku. Kann ich sehr empfehlen. Danke, Hajo, dafür. Und wir sitzen jetzt hier bei der Tipptopp beisammen und gehen mal in deine Tabs.
Was ich da so vorbereitet
habe. Was du da
habe.
Vorbereitet hast, das wäre jetzt echt eine Knalle. Ne?
Ich glaube, eine Paarung ist nicht dabei. Miguel, was schätzt du, wie lange ist der Pokémon Go-Hype her?
Ah, ich ahne, dass es länger her ist, als man das vielleicht so denkt. Aber doch, das ist schon eine ganze Weile her. Da war ich, glaube ich, so 18, 19. Das heißt, es muss so 2015, 2014, sowas?
2016.
2016.
Das ist fast 10 Jahre her. Und es kommt mir nicht so vor. Das ist für mich gerade erst gewesen. Das war ein Riesenschock. Es ist 10 Jahre her. So saß ich da vor der Mail. Denn draufgebracht hat mich unsere Hörerin Elisa aus Basel, die Too Many Tabs Dachregion lebt. Und Elisa hat sich eben auch daran zurückerinnert.
Hallo Caro, hallo Miguel. Ich bin Elisa und ich musste zuletzt mal wieder an den Sommer 2016 denken. Ganz besonders eben an Pokémon Go. Eine App, die damals, meine ich, ziemlich frisch auf den Markt kam und dann eben einen ziemlichen Hype erfahren hat, weil man mit dem Handy in der realen Welt dann Pokémon fangen und sammeln konnte.
Ja, das war Pokémon Go.
Jetzt erinnere ich mich wieder, das war das Jahr, in dem ich in Berlin gewohnt habe tatsächlich.
Ah, ja. Der Hype war real. Miguel, hat es dich damals auch erfasst?
Nicht so richtig. Ich kann mich nur noch erinnern, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich kann mich erinnern, dass man wirklich, wenn man abends noch so Spaziergänge durch die Stadt oder auch auf ländlichen Wegen gegangen ist, dass man da regelmäßig Leuten begegnet ist, die Pokémon gesammelt haben. Wie ist nochmal der richtige Plural von Pokémon? Da regen sich sonst wahrscheinlich ganz viele Leute auf. Also es gibt Pokémonie. Da gibt es irgendein ganz bestimmtes Wort.
Da sagst du jetzt was, das google ich.
Ja, das machen wir mal schnell, bevor es hier wieder...
Ich glaube, das ist auch eine Community, mit der man sich schnell verscherzen
eben,
kann.
Eben, ne? Und da müssen wir jetzt Pokémons. Mal so ein bisschen... Pokémons, wirklich?
Oder Pokémon.
Pokémon, aha.
Wie ist die Pluralform von Pokémon? Es ist sowohl Singular als auch Plural. Wir sagen einfach Pokémon.
Pokémon, okay. Also nicht Pokémons.
Nee, Pokémon.
Pokémon. Ja, weil sonst, da müssen wir dann so ein bisschen so Barbara Schöneberger-artig immer im Hinterkopf haben. Da gibt es sonst wieder böse Briefe.
Hattest du mit Pokémon was zu tun in der Schulzeit? War Pokémon-Kartensammeln bei euch noch en vogue?
Bei mir nicht, aber ich glaube bei den anderen schon. Aber ich habe damit nicht so Berührungen.
Also auf dem Schulhof hast du es mal aus der Ferne gesehen und dann so verächtlich so.
Ja, das war nicht so mein Grind irgendwie.
Ja, okay. Also bei uns in der Klasse war es ein Riesending. Ich habe so Karten so ein bisschen gesammelt, wenn auch sehr halbherzig, weil ich es nie richtig gecheckt habe. Also man kann damit auch spielen. Ich habe nicht gecheckt, wie man damit spielt und ob andere Kinder wirklich mit den Karten spielen oder auch nur so tun, als ob sie es checken. Also das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, also man hat immer so gehört, ja, das ist ein goldenes Glumanda, das ist super mächtig, das ist super wertvoll. Aber so richtig erklären konnte irgendwie niemand, wie man damit spielt. Es war mehr so ein Sammelhype. Und deshalb habe ich mich aber an Diddleblätter sammeln gehalten.
Weil mit denen musste man nicht spielen.
Ja, es war komplett klar. Man hat einfach die Blätter gesammelt und getauscht. Da gab es noch Yu-Gi-Oh! Ein bisschen später. Da war ich dann ganz raus. Aber Pokémon war so richtig 2000er, Millennial, Anfang Gen Z, Core. Dem konnte man sich sehr schwer entziehen.
Aber es zieht sich bis heute auch immer noch durch, glaube ich. Also ja. Pokémon ist nicht tot zu kriegen. Aber ich bin da jetzt auch wirklich nicht sehr gut informiert, muss ich sagen. Also da könnt ihr uns gerne belehren oder du mich jetzt, du wirst mich da jetzt durchführen.
Also Pokémon erklären müssen wir hier eigentlich niemandem. Es ist eins der größten und erfolgreichsten Medien-Franchises aller Zeiten. Aber um alle noch mal ein bisschen ins Boot zu holen. Es geht um eben Pokémon, so Fantasiewesen, die gesammelt, getauscht und trainiert werden. Inzwischen gibt es über 1000 Pokémon, das war mir auch nicht klar. Die erste Generation war nämlich noch 151. Dieses Franchise ist die The Pokémon Company von Nintendo gegründet und noch der Spielesoftware Game Freak und Creatures. Just FYI. Und es gab zuerst eben diese sehr erfolgreiche Pokémon-Videospielserie, dann die Anime-Serie, die habe ich dann auch öfter nachmittags geguckt, lief auf RTL 2.
Und da weiß ich, dass das Intro ein Banger ist.
Das ist ein geiler Song.
Das ist ein geiler Song.
Dann erst das Sammelkartenspiel und seit 98 mehr als 20 Kinofilme. Wusste ich auch nicht. Also es ist huge und wirklich nicht tot zu kriegen, aber diese glorreichen Jahre, diesen Hype, das war wirklich so 2000 rum. Und ich weiß noch, dass viele Eltern das auch nicht so geil fanden, Pokémon. Und aus heutiger Sicht weiß man gar nicht mehr so richtig, warum. Wie weil das Monster waren oder wegen irgendwie Gameboy-Sucht. Und habe ich noch mal ein bisschen geforstet nach alten Beiträgen. Und ich bin nicht enttäuscht worden hier aus dem Jahr meiner Einschulung, aus dem Jahr 2000, hört man jetzt hier diverse besorgte Mütter.
Ich habe eher das Gefühl, seitdem er diesen Gameboy hat, dieses Gameboy-Spiel, sprich Pokémon, dass es doch so ist, dass ihn das sehr aufpowert und er da innerlich teilweise nicht zur Ruhe kommt und nicht abschalten kann.
Also er kriegt kein Gameboy zum Beispiel. Es ist so, dass er total gerne bei den anderen Jungen mitspielen würde. Die lassen ihn nicht. Das muss ich aushalten, dass er nicht darf, dass wir jeden Nachmittag die Diskussion haben. Ich kaufe keinen, es gibt keinen. Nein, Felix, das ist Tagesgespräch seit Wochen, das gibt's nicht.
Als ich gemerkt habe, jetzt will er immer mehr und ich begrenze ihn, da habe ich ihn wirklich machen lassen.
Ja, wenn sie sozusagen
und da hat
volltrunken
er den ganzen Jahr volltrunken, genau. Ja. Völlig besoffen von diesem Gameboy und dann mochte er, hatte auch am nächsten Tag einen Kater, der mochte den ganzen Tag nicht mehr Gameboy spielen, das war...
Das Kind hat einen Gameboy-Kater.
Ja, ganz stimmt.
Ja, also verschiedene Erziehungsansätze aus den 2000.
Das wirkt noch auch wie so diese Vorstufe von diesen Ballerspiel-Diskussionen, die dann in den 2010ern kam.
Ja.
Also die Eltern machen sich Sorgen darum, dass so viel Computer gespielt wird.
Ja, also verschiedene Erziehungsansätze hier aus den 2000ern. Entweder rigoroses Gameboy-Verbot oder das Kind so lange spielen lassen, bis es einen Gameboy-Kater hat.
Ja.
Das hing den ganzen Tag über der Schüssel.
Ich muss sagen, dass mir eigentlich diese Fantasiewelt mit den unterschiedlichen Figuren, die so ausgearbeitet sind und sich ja quasi dann duellieren. Also wie ist dann das, dieses Kartenspiel? Ich weiß es gar nicht genau. Schlagen die sich dann gegenseitig? Sind die unterschiedlich stark?
Ah,
okay,
genau,
so funktioniert das. Das ist mir eigentlich nicht unsympathisch. Das finde ich eigentlich ganz süß und nett. Aber irgendwie ist der Funke bei mir scheinbar nie übergesprungen. Naja.
Ja, und bei den Eltern auch nicht. Also die hatten irgendwie Angst, weil pädagogisch nicht wertvoll und es führt zu Verdummung und Gewalt und Verrohung der Kinder, weil ja diese Tiere jetzt gegeneinander kämpfen müssen. Und dann setzt sich das Stärkere im Duell durch und so weiter. Hat man irgendwie nicht gern gesehen. Und da habe ich auch noch einen Supercut entdeckt von besorgten Medienberichten aus den 2000ern. Credits an dieser Stelle an ein Video von einem YouTube-Account namens Ferus.
50 zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster. Das ist ein massiver Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Für einen ist Pokémon der beste Babysitter der Welt. Für die anderen die Brut einer degenerierten Gesellschaft.
Wow, alles klar.
Die Brut einer degenerierten Gesellschaft. What the fuck? Aber guck mal, wie das über jede Generation gesagt wird. Also damals gab es nicht mal Tablets und iPhones und Social Media. Den Kindern wurde schon der Untergang vorher gesagt wegen Pokémon.
Ja, das sind die Millennials, ne?
Ja.
Jetzt dann in dem Fall. Naja,
ja, Pokémon oder auch...
Version der Pokémons.
Pokémons?
Pokémons. Wer war sie? Ich habe sie nicht erkannt.
Doch, ich kenne sie vom Sehen. Sie war, glaube ich, in der ersten Staffel Dschungelcamp. Daher kenne ich sie.
Ah, Moderatorin.
Die war bekannt dafür, dass sie ganz viel gelästert hat. Warte, das kann ich in der Blitzrecherche. Ich bin ein Star. Das ist die von den...
Caroline Beil?
Von den Straußen so gebissen wurde. Doch, Caroline Beil. Tatsächlich, Caroline Beil. Du hast vollkommen richtig
gesagt. Die sagte auf jeden Fall Pokémon. Ja, das war auf jeden Fall ein Riesending. Und tatsächlich wurde dann Pokémon-Karten auch an einigen Schulen weltweit verboten, weil es eben Überhand genommen hat mit dieser Sammelleidenschaft und die Kinder nichts anderes mehr gemacht haben und es zu Diebstählen und Gewalt unter den Kindern kam. Bei Wetten, das gab es tatsächlich auch mal eine Kinderwette, wo ein Kind alle 150 Pokémon aufzählen konnte. Finde ich nicht so richtig beeindruckend. Also klar, ich liebe Kinder, die was können. Kinder, die was können, aber 150 Pokémon hau mich jetzt nicht vom Hocker.
Ich finde geil, dass du das jetzt im Nachhinein nochmal so aus der Zukunft diese alte Wette von diesem Kind bewertest.
Ja, entschuldige mal. Das
also
war
da
ja
hätte
wohl...
man sich mehr anstrengen können. Mist, ich kann alle Länder und Hauptstädte der Welt aufzählen.
Ja, entschuldige mal, 150 Pokémon, das kriegt jemand noch hin als
krass.
Kind.
Finde ich schon krass.
Ja. Naja, Thomas Gottschalk auf jeden Fall kann mit Pokémon auch nichts anfangen. O-Ton aus der Wetten, das Anmod.
Also ich weiß, was Pokémons bedeuten. Pokémon-Eltern im Saale hier? Ja, es ist eine Pest, aber das gibt es ja ewig schon. Ich habe ewig diese Kölnflocken gefressen, weil es irgendwelche Sammelbilder gab. Und ich weiß auch nicht, wo die heute geblieben sind. Inzwischen sind es die Pokémon.
Ja, super Vergleich.
Früher war alles besser, since 2000.
Quasi wie Kölnflocken mit den Pokémon. Ne? Thomas Gottschalk hat es mal wieder komplett verstanden. Aber ja, Thomas Gottschalk sollte recht behalten. Irgendwann war der Pokémon-Hype so ein bisschen over und die Karten sind auf eBay oder zusammen mit alten Gameboys auf Dachböden von Millennials verstaubt. Bis auf einmal, 2016, der Hype zurück war, jetzt auf Smartphones. Ein großer Zeitsprung ins Jahr 2016, das Jahr, an dem Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde, das Jahr der Fußball-EM in Frankreich, Olympische Spiele in Rio, das Jahr der Horror-Clowns, haben wir auch schon eine Folge zugemacht.
Stimmt.
Es wurde gedabbt und es wurde Mannequin-Challenge gemacht.
2016 war irgendwie ein krasses Pop-Culture-Jahr.
Es war ein Scheißjahr, wirklich. Und
ist viel passiert.
Ja, es gab Pokémon Go.
Peter Esser jagt Tag und Nacht mit dem Smartphone durch Berlin. Seine Beute? Pokémon. Der Hype um die virtuellen Monster hat auch Deutschland erfasst. Das Handyspiel wurde millionenfach heruntergeladen. Die Spieler treffen sich in den Jagdgründen der Großstadt, in Parks und vor Sehenswürdigkeiten. Peter Esser nennt sich einfach nur Bullet und Bullet fehlt noch sein Lieblings-Pokémon. Kann er es heute endlich fangen?
Dim, 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 dim. Ja, Bericht aus der Hauptstadt. Und es ist wirklich, Es ist echt ein alter Bericht und es kommt mir vor, als wäre das irgendwie 3 Sommer her, dass dieses Pokémon Go irgendwie ein Ding war. Also wie das Ganze funktioniert, checke ich nicht so richtig. Ich habe es nie gespielt. Auf jeden Fall mit Augmented Reality Elementen.
Also man musste rauslaufen.
Mit GPS, genau.
Und in der Stadt gab es unterschiedliche Orte, feste Orte, an denen man diese Pokémon eben finden konnte.
Oft vor Sehenswürdigkeiten oder Wahrzeichen oder in Parks oder irgendwelchen auffälligen Objekten. Mit GPS hat es funktioniert, also durch das Standortsignal vom Smartphone waren Spieler in virtuell unterwegs auf einer Landkarte und dann draußen virtuell Pokémon eingefangen. Und es war natürlich ein kompletter Hype. Es trifft natürlich jetzt mitten ins Herz dieser Millennial Gen Z Alt-Pokémon-Generation, die jetzt erwachsen sind und Smartphones haben und keine Eltern mehr, die es verbieten. Ja, und auch jüngere Generationen waren da drin. Aber sagen wir mal, du warst jetzt beim ersten Hype so 10, 11, 12 Jahre alt, dann warst du 2016 schon Ende 30. Und dann sind da teilweise 40-Jährige gemeinsam mit 14-Jährigen durch die Straßen gezogen. Hat sich irgendwie duelliert, von Pokestop zu Pokestop gewandert, um Bisasamen zu fangen. Irgendwie ein wilder Sommer.
Es war auf jeden Fall, der gesamte Sommer war das ein dominierendes Thema. Daran
total.
Kann ich mich auch erinnern.
Wahnsinnig erfolgreich. Bis Ende 2018 wurde das Spiel über 1 Milliarde Mal runtergeladen. Oft wurde auch so ein bisschen berichtet in Richtung so, das ist doch super, jetzt gehen junge Leute wieder raus.
An die frische Luft.
An die frische Luft.
Ist doch mal schön.
Man knüpft neue
Nicht
Bekanntschaften.
Immer nur an Daddelautomaten.
Ja, genau. Oder daddeln aber draußen. So. Genau. Und man knüpft irgendwie Bekanntschaften, aber gleichzeitig hat dieser Hype wieder große Ängste und Kritik ausgelöst. Es wurde wieder verkauft als absolute Gefahr und es gab viele kritische Schlagzeilen, wie zum Beispiel von der Zeit Pikachu und die Parallelgesellschaft. Das Augmented Reality Spiel Pokémon Go für Smartphone verbreitet sich rekordverdächtig schnell, hält die Begeisterung an, wird das gesellschaftliche Folgen haben.
Mein Gott.
Die Welt hat getitelt Pokémon Go, das gefährlichste Spiel der Welt. Oder hier in den Tagesthemen.
Warum?
Mit Karin Mioska, da ist die Lage auch ernst.
Dass Menschen auf der Straße mehr auf ihr Smartphone starren als auf das, was um sie herum passiert, das ist nicht neu. Aber nun befördert eine App die absolute Dauerablenkung. Pokémon Go heißt das Ding, das offenbar süchtig macht. In den USA warnen bereits Autobahnschilder vor dem Spielen am Steuer. Israel hat seinen Mitarbeitern in Botschaften und Militärstützpunkten Pokémon Go am Arbeitsplatz verboten, weil dadurch sensible Standortdaten ausgespäht werden können.
Das finde ich krass.
Und ein
wiederum.
Hochrangiger ägyptischer Islamgelehrter hat die App gar zur Sünde erklärt. Und in Deutschland? Auch bei uns verfallen immer mehr Menschen dem Spiel, bei dem die Jagd auf virtuelle Monster mit der realen Welt zu verschmelzen scheint oder muss man sagen, zu verschmelzen droht.
Wow.
Also das war ein großes Problem, was wir hatten im Jahr 2016. Also ein paar Sachen kann man natürlich irgendwie nachvollziehen mit den Standortdaten und so weiter. Tatsächlich sind mit den Spielen von Pokémon Go einige Unfälle passiert, weil es während Autofahrten gespielt wurde oder Leute eben aufs Handy guckend durch die Gegend gelaufen sind, klar. Dann gab es aber auch dieses Phänomen, dass eben an Orten, wo Pokestops existierten, dann so Massenansammlungen, hast du eben auch schon dich zurückerinnert, waren, wo sich dann extrem viele Pokémon Go-Spieler random für Außenstehende aufhielten. Zum Beispiel in Düsseldorf, da musste eine Brücke gesperrt werden, weil für den Verkehr, weil da so viele Leute sich aufgehalten haben. Deswegen haben sie dann Toilettenhäuschen zum Beispiel auch dort aufgestellt. Es war irgendwie alles neu. Auf Bitten der Stadt, bitte, bitte, haben sie dann 2 Pokestops gelöscht. Und die Stadt Düsseldorf hat sich noch was ganz Besonderes überlegt.
Düsseldorf im Pokémon-Wahn. Eine extra Straßenbahnlinie wurde eingerichtet. 8 Euro pro Ticket.
Wir hatten ja innerhalb von 3 Stunden die komplette Fahrt ausverkauft.
3 Stunden Fahrt, 30 Kilometer Wegstrecke. Das ist die Pokebahn.
Leute sind begeistert, besonders weil die Bahn ja etwas langsamer durch die Stadt fährt und die Eier ausgebrütet werden können. Und ich habe gerade gehört...
Okay, das wusste ich nicht, dass es so weit
hier
ging.
In unserer Pokebahn können prima die Eier ausgebrütet werden. Ganz normaler Satz im Sommer 2016.
Da hatten wir noch ganz andere Probleme.
Ja, viele Leute waren davon irritiert, ne? Also dass plötzlich dann nachts irgendwelche Leute mit Smartphones durch irgendwelche verlassenen Straßen und Vorgärten getapert sind. Da haben wir dann irgendwie, da war dann irgendwie so ein bisschen... Sind da Einbrecher draußen? Nee, es sind nur Pokémon Go. Pokémon Go-Spieler. Es war irgendwie alles ein Thema. Und hatte man jetzt Angst vor der Flut von Gamern.
Das habe ich auch heute noch, wenn Gamescom in der Stadt ist.
Ja, was noch so passiert ist in dieser Zeit, es gab in Berlin einen Pokémon-Protestmarsch. Das war noch
vor dem...
Es
wurde dagegen demonstriert?
Nein, dafür.
Ach so.
Es gab noch vor dem deutschen oder vor dem Europa-Release einen Protestmarsch gegen die Ländercode-Sperre, weil dann Leute wollten, dass das jetzt endlich auch in Europa erscheint, wo Leute zu Tausenden irgendwie sich angemeldet haben. Ja, aber es war wirklich, also Leute in meinem Bekanntenkreis, die nachts nochmal raus sind für einen Arena-Kampf, das war wirklich ein Thema.
Ja, genau, also daran kann ich mich auch erinnern, dass man wirklich sich nachts oder so spät abends noch verabredet hat.
Ja.
Und ganz, ganz
also Leute,
komisch.
Die auf Familienfeiern mal kurz verschwunden sind, weil der Glumanda noch
irgendwie aber irgendwie finde ich es auch cool. Irgendwie finde ich das geil, so eine Sache, die alle beschäftigt, wo man so mitgerissen wird. Und das ist ja wirklich, es fällt komischerweise auch oft in den Sommer.
Und was ich darin auch besonders geil finde, ist, dass dieselbe Generation quasi zweimal auf die Fresse kriegt wegen Pokémon.
Aber auch irgendwie ein bisschen zurecht dann doch.
Einmal als Kinder und einmal als Erwachsene wird irgendwie diese Gefahr Pokémon steht in allen Zeitungen und die sind so an ihrem Gameboy beziehungsweise Handy und wollen einfach nur mal ihre Pokémon jagen. Aber das finde ich einfach komplett geil, dass es dann wieder zurückgekommen ist. Aber klar, die Kritik war jetzt nicht ganz zu Unrecht, weil ein paar schlimme Sachen echt passiert sind. In Kalifornien sind zum Beispiel zwei Männer von einer Klippe gestürzt. Es kam vermehrt zu Raubüberfällen an Pokestops in den USA zum Beispiel. In Guatemala wurde ein Spieler beim Einbruch in ein Privatgelände erschossen. In Missouri haben vier Räuber die App benutzt, um Spieler anzulocken und auszurauben. Und in Bremen zum Beispiel gab es auch bei einem Pokémon Go-Treffen eine Messerstecherei. Also es ist schon dann auch teilweise eskaliert. Und auch da hat unsere Hörerin Elisa, die uns ja auf dieses Thema gebracht hat, geschrieben, dass sie mit ihrer Familie 2016 in den USA Urlaub gemacht hat, in San Francisco. Damals war sie 16 und ihre Schwester 12 und haben nicht so viel US-Fernsehen natürlich geschaut, die Eltern aber schon. Und einige Tage später, als sie dann wieder abgereist waren, haben unsere Eltern uns dann gestanden, dass sie uns nicht verunsichern wollten. Aber 1 bis 2 Stunden, nachdem wir an diesem Tag durch einen Park in San Francisco gelaufen sind, wurde dort jemand wegen Pokémon Go erschossen. Also Pokémon Go, das gefährlichste Spiel der Welt, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der Hype war real, aber relativ schnell war dieser Hype dann auch wieder vorbei. Ich hatte das Gefühl, das war vor allem dieser eine Sommer, wo das so huge war. Und dann ist es wahrscheinlich einfach nie schick geworden. Ich glaube, es gibt immer noch so eine Community aus so Hardcore-Fans. Ich habe nämlich auch noch einen Artikel gefunden von 2019. Da gab es ein Pokémon Go-Fest in Dortmund mit 85.000 SpielerInnen, die sich dort im Sommer im Westfalenpark getroffen haben. 28 Millionen Pokémon zusammengefangen haben.
Crazy. Aber das wirkte doch bestimmt vor allem auch wegen dieser medialen, aufgeblasenen Stimmung da so. Und das ist ja dann wahrscheinlich so ein klassisches Sommerloch-Pressethema,
oder? Ja. Wir haben nichts anderes, als uns jetzt über herumlungernde Leute aufzuregen, die da an den Pokestops sind. Ja, würde mich interessieren, vielleicht gibt es ja Leute aus unserer Community, die immer noch Pokémon Go spielen. Meldet euch gerne. Bitte lauert euch nicht in den Straßen auf wegen irgendwelcher Evoli und Turtox. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich Riesenfehler gemacht und einmal eine Entwicklungsstufe genannt und einmal nicht. Aber
da gibt's wieder Briefe.
Ich will keine wütenden Pokémon-Korrekturen in meinen DMs haben. Danke an Elisa für diesen nostalgischen Tab und liebe Grüße in die Schweiz.
Vielen Dank an die vielen Einsendungen von euch da draußen. Schickt gerne weiter Themen ein, damit wir hier demnächst wieder vielleicht eine Hörerinfolge machen können. Gerne entweder an unsere privaten Socials, da heißt du @Caro Worps und ich @MiguelR aus A. Oder aber ihr schickt uns eine E-Mail und die darf Caro jetzt sagen.
TooManyTabs@ndr.de.
Richtig, korrekt. Da findet ihr uns auch. Ja, dann eine Cross-Promo müssen wir auch noch machen.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir empfehlen euch heute einen Podcast, der beschäftigt sich jede Woche mit komplexen Fragen und spannenden Ereignissen. Da geht es um Fragen wie, wie schützt uns der Jupiter vor Asteroiden? Ist Atlantis das heutige Santorini? Oder was passiert in der Area 51? Und das Ganze heißt Wissen mit Johnny.
Aha, ist das sowas wie Checker Tobi? Caro, weil ich habe rausgefunden, erzähle ich jetzt nochmal so privat in der Cross-Promo, ich habe rausgefunden, dass ich einen Crush habe auf Checker Tobi. Findest du nicht? Er ist irgendwie cute.
Cute. Checker Tobi ist mega cute.
Er ist cute irgendwie.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, falls du das hörst.
Vielleicht kommt er ja mal hier vorbei.
Oh, dann bin ich ja mal ganz aufgeregt. Dann werde ich rot. Ja. Ich habe eine Folge gesehen, wo er Gitarre gelernt hat. Das fand ich irgendwie gut.
Ich schicke ihm das als Vorbereitung hier, diese Cross-Promo.
Nein, vielleicht schneiden wir es auch raus. Aber nee, okay, also Wissen mit Johnny, darum geht's ja. Das gibt es nämlich in der ARD-Audiothek natürlich.
Ist ganz rot geworden,
das gibt es in der ARD-Audiothek. Jeden Sonntag eine neue Folge Wissen mit Johnny. Ja. Gut.
Ja, hört doch da mal rein.
Jetzt habe ich mich hier nochmal ganz spontan offenbart. Aber
lass mich, nein, Cross-Promo Ende. Ja, ihr lieben Leute da draußen, wir hoffen, ihr könnt jetzt hier den Wahlsonntag, ach, ihr seid doch gar nicht am Wahlsonntag, wir sind doch nur
wir
am Wahlsonntag.
Wir sitzen hier tiptop zusammen am Wahlsonntag.
Und sitzen wir schon seit 3 Stunden zusammen.
Es wäre doch echte Knaller, wenn wir uns nächste Woche hier
es
wieder zusammen...
Es wird nicht mehr zur Paarung kommen hier, aber nächste Woche sitzen wir wieder tiptop zusammen.
Sitzen wir wieder tiptop zusammen und schließen unsere Tabs, es wäre doch echte Knaller hier. Und bis dahin sagen wir tschüss, auf Wiedersehen, ja. Bis nächste
Hört
Woche.
Nicht so viel Too Many Tabs, bis ihr Too Many Tabs-Karte habt und über der Schüssel hängt wie der Gameboy-Junge.
Ach, ja. Schön. Schön, diesen Wahlsonntag hier, der ja wirklich mit gemischten Gefühlen hier uns zurücklässt, doch noch so ein bisschen mit ein paar hier Gackersituationen.
Eskapismus nennt man das.
Das war schön eskapistisch auch heute von uns, ja.
Ja, wir hoffen, ihr habt die Wahlergebnisse jetzt bis Mittwoch einigermaßen verarbeitet und wir hören uns alle gerne nächste Woche wieder.
Tschüss! Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.